Einst hieß es, wir schaffen das. Und jetzt hören wir, Deutschland ist an der Belastungsgrenze. Zwischen diesen beiden Sätzen, der damaligen Kanzlerin Angela Merkel und dem derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, liegen 8 Jahre. Und eine Zeitenwende. Aber was für eine Zeitenwende? Seit Wochen eskaliert der Streit zu den steigenden Migrationszahlen. Und in den Kommunen macht sich das Gefühl der Überforderung breit. Denn die können nur durchführen, was ihnen von übergeordneter Stelle von Bundesseite aufgegeben wird. Vor Ort sind die dramatisch steigenden Zahlen von Geflüchteten und Zuwanderern nicht mehr beherrschbar. Die Frage der Migration entflammt mal wieder einen heftigen politischen und gesellschaftlichen Streit. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Serap Güler von der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Jürgen Trittin, den außenpolitischen Sprecher der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, ebenfalls im Bundestag. Herr Trittin, wie ist denn Ihre persönliche Stimmungslage? Halten Sie es eher mit Angela Merkel, wir schaffen das, oder eher mit dem Bundespräsidenten, die Belastungsgrenze ist erreicht?
Ich bin dagegen, dass man 30 Jahre lang immer das Gleiche diskutiert. Aber man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass es einen Unterschied gibt zwischen 2015 und heute. Wir haben zwar weniger Menschen im Asylverfahren als damals, aber wir haben 1 Million mehr Menschen, um die wir uns kümmern müssen. Das sind Geflüchtete aus der Ukraine, viele Frauen und Kinder. Und das ist natürlich eine Herausforderung, der sich diese Gesellschaft stellt. Und ich finde, im Großen und Ganzen stellen sich die meisten, die damit beschäftigt sind, sehr erwachsen und sehr solidarisch mit dieser Frage. Und was heißt das? Es heißt, dass wir zwar viel davon reden, dass wir Fluchtursachen mindern wollen, aber der Krieg in der Ukraine, die Überschwemmungen, Katastrophen, die Auseinandersetzungen in Syrien, und anderswo belehren uns, dass die weltweiten Fluchtursachen nicht weniger, sondern leider mehr werden. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, mit der wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen.
In der Bevölkerung ist die Stimmung gekippt, wenn man da den Umfragen Glauben schenken kann. War das absehbar und ist das eine Folge des Nichthandelns der Regierung?
Ich weiß gar nicht, was da Nichthandeln sein soll. Ich glaube eher, dass immer wieder versucht wird, den Menschen zu erzählen, wenn ihr das und das macht, wird das anders. Das zielt aber nie auf die Ursachen. Und wir müssen doch nach 30 Jahren endlich mal feststellen, dass das Rezept abschrecken, abschotten und abschieben an den Zahlen einfach nichts ändert. Also man kann darüber jetzt politisch ganz viel streiten, ob man dafür oder dagegen ist, aber faktisch kann man nach 30 Jahre nach dem Asylkompromiss von 93, 30 Jahre nach Rostock, Lichtenhagen, Solingen, Oleks, kann man feststellen, abschrecken, abschotten, abschieben, ändert nichts an der Zuwanderung.
Frau Güler, die Union kritisiert vor allen Dingen das Agieren der Ampel. Friedrich Merz hat dem Kanzler sogar einen Deutschlandpakt angeboten und gesagt, werfen Sie die Grünen doch raus. Wenn das nicht geht, machen Sie es mit uns, um ihn mal zu zitieren. Die Frage ist ja und bleibt, warum haben Sie denn während der Großen Koalition das Thema nicht angepackt und das vielleicht gemeinsam mit der SPD dann schon gemacht?
Das ist ja nicht ganz richtig. Wir haben ja in der Großen Koalition ab 2015, wo die Zahlen ja auch rasant gestiegen sind, mehrere Maßnahmenpakete vorgelegt. Asylpaket 1, Asylpaket 2, das Migrationsabkommen mit der Türkei, wo viele sagen, das war der richtige Weg. Insofern kann man nicht sagen, dass die Große Koalition hier nicht tätig gewesen ist. Wir haben eher das Gefühl, dass es im Moment tatsächlich so ist, dass sich die Ampel untereinander nicht einigen kann. Und da eher, dass sich SPD und FDP vielleicht einig sind in vielerlei Fragen, aber eben Teile der Grünen nicht.
Das Stichwort Obergrenze wurde damals nicht angepackt, da kommen wir aber später noch zu. Wenn man sich das anschaut, auch wie Friedrich Merz hier agiert, ist das ein Thema, wo man parteitaktisch agieren sollte? Ist das nicht so eher so, dass Sie den Moment nutzen, da das Streitthema, die Unstimmigkeiten, den Spaltpilz in der Ampel noch für sich zu nutzen, parteitaktisch?
Ehrlicherweise bewerte ich das wirklich komplett anders, wenn sich der Parteivorsitzende, der Fraktionsvorsitzende der Union hinstellt und sagt, lassen Sie uns einen Deutschlandpakt zur Migration gemeinsam beschließen als Demokraten, weil alles andere stärkt vor allem den rechten Rand, was wir alle als Demokraten nicht wollen, dann ist das ein ganz klares Angebot an die Regierung, an den Bundeskanzler, zusammen mit den Koalitionspartnern. Insofern sehe ich ja überhaupt nicht, dass man Profit schlägt, sondern dass man schon die Hand reicht als größte Oppositionsfraktion. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das gemeinsam lösen für die Sache, aber eben auch für die Stärkung der Demokratie. Weil aufgrund der aktuellen Diskussion sehe ich das schon sehr gefährdet, wenn Sie sich die Zahlen, die Umfragezahlenergebnisse zu der AfD anschauen, dann muss uns das alle besorgen. Mhm. Und dieses Thema ist Wasser auf die Mühlen dieser Partei.
Da kommen wir gleich noch zu. Herr Trittin, würden Sie auch sagen, das ist ein Angebot, das ist ein Handreichen, was Friedrich Merz da gemacht hat?
Nein, ich habe da was ganz anderes drin gesehen. Friedrich Merz wird klar, dass er wahrscheinlich nicht der Kanzlerkandidat der Union wird. Und da hat er sich gedacht, okay, der einfachere Weg ist, wenn ich jetzt erstmal Juniorpartner von Olaf Scholz werde und dafür muss er aber die Grünen rausschmeißen. Er wollte also Robert Habeck ersetzen. Dass Olaf Scholz das nicht macht, war absehbar und dass wir das nicht machen, war auch absehbar. Aber in der Verzweiflung, wenn man weiß, dass man das, wovor man hingearbeitet hat, nicht wird, dann nutzt man eben so etwas. Und wenn wir darüber sprechen, den rechten Rand zu bestärken, ich glaube, das ist sehr gefährlich, was hier gerade passiert. Wenn man beispielsweise im Zusammenhang mit Geflüchteten aus der Ukraine von Sozialtouristen spricht, wie es Markus Söder gemacht hat, wenn man solche Tonalitäten verwendet, dann stärkt das den rechten Rand. Darauf haben ja Hendrik Wüst und Daniel Günther, und ich bewusst weiß auch zu differenzieren innerhalb der Union, darauf hingewiesen. Ich glaube, was wir machen müssen, ist in der Tat, uns darüber zu gucken, was geht eigentlich, was hilft wirklich. Mhm. Und wenn wir diese große Zahl von Ukrainerinnen und Ukrainern nehmen, da haben wir mit 1 Million, das ist ja das Fünffache von Söders Obergrenze, ich weiß gar nicht, ob er die mit oder ohne Ukrainer gerechnet hat, aber bleiben wir mal bei den Zahlen, das ist das Fünffache, haben wir ganz wenig Integrationsprobleme. Warum? Weil wir in der Lage waren, vernünftigerweise Unterbringung zu organisieren, weil wir in der Lage waren, sehr schnell in Sprachkurse zu bringen und weil wir in der Lage sind, diese Menschen von vornherein arbeiten zu lassen, solange sie arbeiten wollen. Das ist übrigens nach meiner Erfahrung, ich war ja auch mal für die Unterbringung, Integration von Flüchtlingen 4 Jahre in Niedersachsen zuständig, der wichtigste Integrationsmechanismus, ob sie Aussiedler, Flüchtlinge haben, ist in schnell in Arbeit bringen. Das sind die Dinge, die grüne Oberbürgermeisterinnen wie die Bonner Oberbürgermeisterin zu Recht einfordern. Und ich finde, darüber kann man sich, glaube ich, ziemlich schnell verständigen.
Friedrich Merz hat das damals mit dem Sozialtourismus gesagt, es war gar nicht Söder.
Haben Sie recht, da muss ich den Markus um Entschuldigung bitten.
Ich würde gerne noch mal auf Friedrich Merz zurückkommen, der ja daran erinnert hat, dass damals mit der SPD 1993 ja auch zusammen der Asylkompromiss oder die Asylrechtsverschärfung durchgesetzt wurde mit einer Grundgesetzänderung. Das braucht ja immer eine größere Mehrheit. Wenn Sie das sich anschauen, stehen dann vor allen Dingen die Grünen heute noch für ein weitreichendes Asylrecht?
Ja, damals haben 2 Bundesländer und eine Bundestagsfraktion dem nicht zugestimmt. Das waren die Bundesländer Niedersachsen, war ich Landesminister, Hessen, Josef Martin Fischer. Und die Fraktion von Bündnis 90, das waren wenig Grüne, das waren nur Bürgerrechtler aus der DDR, im Deutschen Bundestag nicht. Und wir haben schon damals prophezeit, dass der Versuch, die Steuerung von Flucht- und Migrationsbewegungen dadurch in den Griff zu bekommen, dass man es auf Nachbarn verlegt, vielleicht zeitlich hilft, aber nicht auf Dauer. Genauso ist es gekommen. Irgendwann waren alle unsere Nachbarstaaten sichere Durchgangsstaaten, sichere Staaten, die und dann war nur noch das Mittelmeer zwischen uns und den Flüchtlingen und das ist die Situation heute, die wir haben. Insofern fühle ich mich jetzt durch die Zurückhaltung, die wir damals an den Tag gelegt haben gegenüber dieser Grundgesetzänderung, nicht unbedingt durch den Gang der Geschichte widerlegt. Ganz im Gegenteil.
Fühlen Sie sich denn heute auch ein Stück weit isoliert?
Nein, ich glaube, dass die Menschen in diesem Land an der Stelle natürlich stinkesauer sind, wenn sie ihre Kinder nicht in die Turnhalle schicken können. Viele Menschen sind entsetzt, wenn sie solche Unterkünfte sehen, die abgehängt und ähnlichem sind. Sie erwarten vom Staat, dass er hier etwas organisiert. Aber das muss man dann auch angehen. Das darf man nicht mit Scheinlösungen, bei denen man sagt, wir schieben die alle ab, in den Griff zu. Man wird sie nicht abschieben. Das wird nicht passieren. Das ist ganz einfach so. Das wissen wir seit 30 Jahren. Aber es wird immer wieder auf den Tisch gepackt. Und auf diese Weise versucht, ein berechtigtes Bedürfnis der Menschen durch Scheinhandlungen zu befriedigen. Das führt nicht weiter.
Frau Güller, Sie haben eben angesprochen, dass das natürlich auch ein Thema ist, was den rechten Rand mitunter stärken kann. Würden Sie sagen, Migration ist ein Thema, was in den Wahlkampf unbedingt gehört? Wir haben bald Wahlen in Hessen und Bayern. Oder ist das ein Thema, von dem man zumindest im Wahlkampf auf jeden Fall die Finger lassen sollte?
Ja, es kommt darauf an, wie man darüber diskutiert. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Wenn ich aber auf das eine oder andere noch mal eingehen darf. Also vielleicht die Chronik nochmal. Friedrich Merz hat dieses Angebot im Bundestag, im Rahmen seiner Rede im Bundestag gemacht. Er hat auf dem Parteitag dann auf die Grünen geschimpft, jetzt am Wochenende. Und das muss man jetzt, glaube ich, nicht insgesamt polemisieren. Auf dem Parteitag ist man immer etwas zugespitzt da, Herr Trittin. Vor allem, weil man auch in den letzten Tagen schon das Gefühl hatte,
dass es,
ich vermute ja, vor allem, weil man auch
das Gefühl, wir können das mit Gelassenheit sehen.
Nein, aber ich glaube, vor allem, weil in den letzten Tagen schon deutlich wurde, dass die Grünen auch gerade, was das gemeinsame Asylsystem jetzt betrifft, die Diskussionen rundherum vieles anders sehen. Insofern, dass sie als Bremse, als Grüne empfunden werden, ist, glaube ich, geht, glaube ich, nicht nur Friedrich Merz so. Das aber dazu. Bei einem muss ich Ihnen auch widersprechen. Ja, 1,1 Millionen Ukrainerinnen. Überwiegend Ukrainerinnen tatsächlich, aber auch Ukrainer haben wir aufgenommen. Ja, die können direkt arbeiten, weil sie ja direkt anerkannt werden. Das ist richtig. Schauen wir uns die Zahlen an, sind das ungefähr 25%. Das ist nicht die große Masse, das ist ein Viertel. Und das liegt nicht daran, dass diese Menschen faul sind, aber das liegt schon überwiegend daran, dass ein Großteil dieser Menschen gar nicht hierbleiben möchte. Das gehört zum Gesamttableau vielleicht, dass man das einordnen muss. Und es ist eben nicht so, dass Kommunen da jetzt auch unterscheiden, die sagen, wir können insgesamt nicht mehr. Wir haben viele Ukrainer aufgenommen. Unsere Kapazitäten sind am Ende. Es gibt so viele Kinder gerade, die keinen Schulplatz bekommen, die keinen Kita-Platz bekommen. Das heißt, wir sorgen dafür, indem wir die Zahlen nicht mit allen Möglichkeiten, die wir haben, versuchen runterzukriegen, dass die Menschen, die schon hier sind, die hier Perspektiven brauchen, dass deren Integration von Anfang an nicht gelingt. Und das ist das große Problem. Und was zu dem Ihre Frage zu dem rechten Rand. Natürlich thematisieren die anderen dieses Thema. Und zwar diejenigen, von denen wir nicht wollen, dass sie das thematisieren. Weil wie sie es thematisieren, damit kann doch kein Demokrat leben. Zu Recht nicht. Also müssen wir es vielleicht auch ansprechen, aber natürlich in einem sachlichen Ton mit konkreten Lösungsansätzen.
Wenn wir vor Ort sehen, Sie haben es ja selber auch gesagt, dass Turnhallen eben zu Flüchtlingsunterkünften umgewidmet werden. Ist das das, was die Menschen vor Ort wütend macht und womit sich dann auch der Zulauf zur AfD begründen lässt?
Ich sehe zwischen denjenigen, die sagen, ich mache mir Sorgen um zum Beispiel die sportliche Ausbildung meines Kindes oder die Weiterbildung und so, und dem Wahlverhalten zur AfD nicht einen zwingenden Zusammenhang. Man kann sich darüber aufregen, ohne für eine rassistische, offen faschistische Partei zu stimmen. Wer das tut, tut das in der Regel aus Überzeugung, weil er die Überzeugung teilt. Das ist ja das Ergebnis verschiedener Studien, zuletzt aktualisiert in erschreckender Weise durch die Universität Bielefeld. Wir haben eine anwachsende Zahl von rassistischen, xenophoben Haltungen in dieser Gesellschaft bis hin zu fast 10%, die ein offen rechtsradikales Gesellschaftsverhältnis haben. Deswegen finde ich das immer fahrlässig, darüber nachzudenken, obwohl welche Umstände es wohl sein könnten, einen Faschisten dazu bringen, faschistisch zu wählen.
Wenn ich das, darf ich da vielleicht noch einen Zusatz zu machen? Ich meine, Sie rennen bei mir in vollkommen offene Türen, Herr Trittin. Ich gerade mit meinem Namen, mit meinem Aussehen kann das vielleicht noch weniger verstehen, wie jemand nicht trotz, nicht wegen, sondern auch trotz dieser Politik, dieser Aussagen, dieses Faschismus sein Kreuz bei der AfD machen will. Also ich sage auch immer, man kann den Protest auf unterschiedlicher Ebene zur Geltung bringen. Dafür muss man nicht die AfD wählen. Man kann auch die Tierschutzparteien, Graue Panther, ich weiß nicht was wählen. Dann gibt es auf dem Wahlzettel jede Menge Alternativen, tatsächliche Alternativen. Aber zur Wahrheit gehört eben auf der anderen Seite auch, wenn Sie sich Duisburg mal anschauen. Mich hat das wirklich neulich erschrocken auf dieser Karte, wie viele heute in Duisburg bereit sind, die AfD zu wählen. Und zur Wahrheit gehört, darunter sind ganz, ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die seit Jahrzehnten hier leben und aufgrund der aktuellen, das war 2016 schon mal so, aufgrund der aktuellen Migrationspolitik sagen, ich wähle gerade nur noch die AfD. Und das ist das Erschreckende. Also insofern, diese Art des Rassismus ist auf mehreren Ebenen vorhanden, auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte in unserem Land, von denen man das wahrscheinlich weniger vermutet, aber wegen dieses Themas.
Und das dürfen wir nicht.
Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir einfach nicht ignorieren dürfen.
Was sind denn
die Ursachen? Da sind viele Unternehmer vor Ort, die sagen, durch die ganze Zuwanderungspolitik der letzten Jahre, die machen mir hier meine Stadt kaputt, hier das Umfeld kaputt. Kunden trauen sich nicht mehr, hier reinzukommen. Und der Mensch ist ja, ich möchte jetzt keine Küchenpsychologie betreiben, aber der Mensch ist ja einfach gestrickt in solchen Fällen. Also insofern zu sagen, das ist jetzt nur ein ostdeutsches Phänomen oder nur ein deutsch-deutsches Phänomen, ist es mitnichten so.
Herr Tettin, wenn wir uns die Zahlen ein bisschen angucken, 2022 sind 217.000 Anträge für Asyl gestellt worden. Jetzt bis einschließlich August sind es schon 204.000. Außerdem, wir haben schon drüber gesprochen, 1 Million Ukrainer, die hier sind. Ist das einfach zu viel?
Es belastet unsere Gesellschaft. Nur nochmal, ich bin der Auffassung, dass zur verantwortlichen Politik gehört, das ist angesichts der Entwicklung in der Welt wenig Aussichten gibt, dass das sehr schnell besser wird. Wir versuchen es zum Beispiel über die Regelung zur gemeinsamen Asylpolitik innerhalb der Europäischen Union, weil man dann zu einer besseren Verteilung innerhalb der Europäischen Union kommt. Das ist das, was wir durchgesetzt haben. Das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass das im Wesentlichen eine Coalition of the Willing, also auf Solidarität und Freiwilligkeit, aber nicht verpflichtend beruht. Aber in der Gesamtschau, das Wohlstandsgefälle zwischen beispielsweise Afrika und Europa bleibt, wie es ist. Und die Situation in Syrien, in Afghanistan, im gesamten Sahelbereich wird nicht besser, sondern schlechter. Das sind die Ursachen, warum aus diesen Ländern die große Zahl derjenigen kommt, die hier um Schutz suchen. Und der gehört dazu, dass ich niemandem, wir machen relativ viel zu Syrien. Ich habe neulich neben dem Menschen gesessen, der hat tausende ermordete Folteropfer beerdigt, hat darüber Buch geführt, war jetzt Kronzeuge in dem Kongress, in dem Prozess wegen Folter in Koblenz. Wenn Sie das hören, dann wissen Sie auch, dass in diesem Land so schnell niemand wird zurückkehren können, jedenfalls solange Assad an der Regierung ist. Wir müssen uns also der Realität stellen, dass eine der größten Zuwanderungsgruppen, die wir haben, Syrer sein werden, Syrerinnen und Syrer, die lange Zeit nicht zurückkehren werden. Da ist es für uns doch klug zu sagen, wir müssen alles dafür tun, die schnell in die Schule zu kriegen. Wir müssen sie schneller an den Arbeitsmarkt kriegen, dass mehr als die 25%, die unter den Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten, wir müssen die qualifizieren, weil völlig klar ist, dass die hier bleiben werden. Jedenfalls eine Generation ist realistisch. So einfach. Ob einem das gefällt oder nicht, aber Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, das lösen wir durch Abschiebung. Nein, die werden nicht abgeschoben werden.
Ja, wenn man sich die Entwicklung in der Welt anschaut, dann gibt es in der Tat gerade in den Regionen, die Herr Tretin genannt hat, entsprechend viel Leid. Viele Menschen kommen hierher und die Union holt jetzt angesichts dieser Zahlen und natürlich auch den Unmut in der Bevölkerung berücksichtigend das Thema Obergrenze wieder hervor. Ist das auch Ihre Forderung?
Also es war die Rede von einer Integrationsgrenze von dem CSU-Vorsitzenden. Wir haben letzte Woche ein Papier, einen Antrag über die Bundestagsfraktion eingebracht, da ist es nicht mit drin. Also insofern müssen Sie da vielleicht Herrn Söder oder einen CSU-Vertreter diesbezüglich fragen. Aber
den Streit gab es ja schon mal zwischen CDU und CSU, ist das die Neuauflage?
Stimmt, aber wie gesagt, die CSU ist ja Teil der Bundestagsfraktion. Und dieser gemeinsame Antrag beinhaltet allerdings nicht diesen Vorschlag. Insofern lassen Sie mich vielleicht drüber sprechen, was dieser Vorschlag oder was in diesem Antrag drin ist. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Es ist ja nicht richtig, dass nach dem Asylkompromiss 93 die Zahlen nicht massiv runtergegangen sind. Das sind sie, und zwar bis 2008. Also insofern auch noch mal da die Frage, war es tatsächlich das falsche Instrument? Das ist das Erste. Das Zweite, was das Thema Abschiebungen betrifft. Jetzt hat sich Herr Trittin sehr auf die Syrer konzentriert und auf die Afghanen. In der Tat, die beiden Länder, aus denen die meisten geflüchteten Menschen kommen. So, und dass wir da, gerade was Syrien betrifft, nicht über Abschiebungen aktuell sprechen können, ist auch klar. Es kommen aber auch aus vielen anderen Ländern Menschen zu uns. Und da muss man auch ganz klar sagen, das Asylrecht in Deutschland oder unser Asylrecht ist im Moment vor allem das Recht des Stärkeren. Diejenigen, die es irgendwie nach Europa, nach Deutschland schaffen, und zwar, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, fast unabhängig davon, ob sie wirklich schutzbedürftig sind oder nicht. Aus vielen anderen Ländern kommen Menschen zu uns, die wir nicht zurückgeführt bekommen. Auch das hat unterschiedliche Gründe, das ist richtig. Aber die Anerkennung weiterer Staaten als sichere Herkunftsländer könnte ein wenig Druck aus dem Kessel nehmen. Jetzt hat das Bundeskabinett beschlossen, das war übrigens ein Punkt in unserem Antrag, jetzt hat das Bundeskabinett beschlossen, Georgien und Moldau, wogegen Sie sich lange gewehrt haben, Herr Trittin. Und als Außenpolitiker verstehe ich ehrlicherweise diesen Kurs auch nicht, dass man sagt, ja, das sind EU-Beitrittskandidaten irgendwo, aber keine sicheren Herkunftsländer. Dann sprechen wir aktuell auch über Maghreb-Staaten. Mit Algerien haben wir seit 2020 oder vorher schon ein Rückkehrabkommen geschlossen, sind aber nicht bereit, dieses Land aktuell auch auf die Liste der sicheren Herkunftsländer zu setzen. Mit Tunesien ein ähnliches Phänomen. Der Migrationsbeauftragte, der Innenminister reisen in dieses, die Innenministerin unseres Landes reisen in dieses Land, um mit denen ein Rückkehrabkommen zu schließen, ein Migrationsabkommen zu schließen. Wir sind aber nicht bereit, sie auf die Liste der sicheren Herkunftsländer zu setzen. Also insofern, es ist ein bisschen paradox alles, was die Abschiebungen betrifft. Das ist nicht einfach, da bin ich komplett bei Herrn Trittin. Und da muss eigentlich die ganz klare Forderung sein, dass wir das zentralisieren müssen, weil wir de facto 16 verschiedene Abschiebesysteme in Deutschland haben, weil jedes Land dafür selbst zuständig sind. Und auch da die Länder überwiegend über die Ausländerbehörden dieses Abschiebeverfahren durchlaufen lassen. Und man sich sagen muss, ein einfacher Sachbearbeiter, in Anführungsstrichen einfacher, der ist nicht dazu angestellt worden, um diese ganzen Abschiebungen durchzuführen, die durchaus kritisch sein können. Also insofern, es gibt gute Ideen, unter anderem auch ein weiterer Punkt, damit Herr Trittin auch sicherlich darauf eingehen kann, aber auch das Thema Grenzkontrollen. Wir haben das an der bayerischen Grenze zu Österreich. Und wir haben seit Monaten jetzt diskutiert, ob wir das ausweiten auf Polen und Tschechien. Jetzt hat die Innenministerin letzte Woche gesagt, sie kann sich das durchaus vorstellen. Es ist ein richtiger Punkt, gerade was das Thema, das Handwerk der Schleuser, das nicht aufgehen zu lassen betrifft. Insofern sind es, glaube ich, schon konkrete Vorschläge, die wir gemacht haben und jetzt sehr darauf hoffen, dass die Regierung da auch auf einen Schritt auf uns zukommt.
Herr Trittin, dann gehen wir mal auf das Einzelne an. Fangen wir mal an bei der Anerkennung sicherer Herkunftsstaaten.
Erstens ist das eine Ablenkungsdebatte. Wenn Sie die Zahlen sehen, wird das die Kommunen, selbst wenn man alle ihre Forderungen machen würde, nur unwesentlich entlasten.
Das ist also nur ein kleiner Prozentsatz.
Nein, das ist einfach eine Ablenkung von der Diskussion, dass die Masse derjenigen, die hierher kommt, nicht wieder abgeschoben werden kann und wir uns nicht über Abschiebung unterhalten müssen, sondern über Maßnahmen, wie wir diese Menschen integrieren. Diesen Schwerpunkt Verschiebung müssen wir haben und davon lenkt die Diskussion an dieser Stelle ab. Das Zweite, wenn über Rückführungsabkommen die Rede ist, ist immer ganz viel Hoffnung drin. Nun, die Staaten, mit denen wir reden, die sagen, wir nehmen unsere eigenen Staatsbürger zurück, aber keine anderen. Sie werden keinen Tunesien finden, das die Menschen nach Gambun, nach Eritrea oder so weiter schiebt. Das werden die für uns nicht machen. Das heißt, auch da ist die Hoffnung durch Rückführungsabkommen zu einer Reduktion im relevanten Umfang von Zahlen kommen. Darum geht es ja wohl. Kommt nicht eintreten. Und umgekehrt ist es bei der Frage von den Grenzkontrollen. Ich habe das neulich erlebt. Da bin ich von Salzburg gefahren nach München. Die Grenzkontrolle hatte einen Effekt. Ja, ich habe meinen Anschlusszug in München verpasst. Das lag aber nicht an der Deutschen Bahn in diesem Fall. Ansonsten, wenn ich Asylbewerber gewesen wäre, ob ich in München meinen Antrag stelle oder bei der Kontrolle erwischt wird, verändert an der Zahl nichts. Das heißt, auch hier wieder der Versuch, mit einer Scheinmaßnahme zu suggerieren, wir könnten an den Zahlen etwas ändern. Nein, wir können etwas daran ändern, wie wir mit den Problemen, die aus diesen Zahlen erwachsen, umgehen. Und deswegen müssen wir mehr über Integration, über frühere Arbeitsbeginne, über Einschulung bis hin dazu, dass Menschen, die einen legalen Aufenthaltsstatus haben, wenn sie Kinder kriegen, hier auch die Staatsbürgerschaft erhalten. Ich habe mal das ist von fast 40 Jahre her, da gab es in Niedersachsen einen Ministerpräsidenten namens Ernst Albrecht. Dem war ich schwer in Opposition als Fraktionsvorsitzender, war Vater von Ursula von der Leyen, der mal einen sehr wahren Satz gesagt. Jemand, der 5 Jahre hier ist und hier Familie hat, der wird einfach bleiben. Und dieser einfachen Erkenntnis stellt sich unsere Flüchtlings- und Migrationspolitik seit 40 Jahren nicht und setzt das nicht um. Ich sage das ohne parteipolitische Polemik. Ich habe bewusst jemanden zitiert, der sich große Verdienste damit erworben hat, beispielsweise vietnamesische Boat People. Einer wurde mal FDP-Vorsitzender und Vizekanzler, in diesem Lande integriert zu haben. Und ich glaube, zu dieser Erwachsenenhaltung zurückzuführen, das ist das beste Rezept, auch und gerade um die Aufgeheiztheit etwas runterzubringen und dass Kräfte davon versuchen zu profitieren, die, glaube ich, im Sinne von Frau Güler wie mir nicht zum demokratischen Spektrum gehören.
Ist das, würden Sie dem zustimmen, Frau Güler, dass die Integrationsleistung grundsätzlich verbessert werden muss und man Menschen hier besser integrieren muss und besser aufnehmen muss? Ist das
zu dem, was Herr Trittin in Bezug auf die Integration gesagt hat, bin ich die Letzte, die ihm widersprechen würde. Aufgrund der Tätigkeit, die ich vorher auch schon gemacht habe. Ich habe lange Integrationspolitik gemacht, ja, keine Frage. Aber zur Wahrheit gehört, dass wir die Kapazität überschritten haben, Menschen vernünftig zu integrieren. Das habe ich gerade gesagt. Wenn es heute so viele Kinder gibt, die keinen Schulplatz haben, die keinen Kita-Platz haben, dann erschweren wir von Anfang an die Integration, weil wir viel mehr aufnehmen, als unsere Kapazitätsgrenze tatsächlich in der Lage ist, diese Menschen auch zu integrieren. Das Zweite ist, Herr Trittin, da muss ich den Ball zurückspielen, diese Bundesregierung kürzt gerade an den Integrationskursen. Diese Bundesregierung hat gerade die Sprachkitas im Juli auslaufen lassen. Diese Bundesregierung kürzt an den Migrationsberatungen. Also insofern ist das doch...
Ich widerspreche Ihnen nicht. Ich verweise nur darauf, dass über die Umfang des Haushaltes wir im Bundestag entscheiden. Und da wird es noch eine Reihe von Veränderungen und auch Ergänzungen geben. Ich weiß, dass es ein harter Konflikt ist. Wir beide mögen da möglicherweise näher dran sein als andere, die die Schuldenbremse sozusagen zum neuen goldenen Kalb ihrer Religion erklärt haben. Aber ich sage Ihnen ja, deswegen habe ich vorhin damit angefangen, was unsere Oberbürgermeister von Hannover, von Bonn, grüne Oberbürgermeister, haben ja mehr als einen, nicht nur in Tübingen, auch Großstädte.
Der ist ja gar nicht mehr bei Ihnen.
In Bonn, Frau Dörner,
ja. Egal, anderes Thema, Entschuldigung.
Ich nehme das gerne auf. Also ich gelte ja nicht als der Größte von Bonn, Boris Palmer. Ich würde jederzeit attestieren, dass er einer der besten Oberbürgermeister ist, die wir in diesem Land haben. Gerade auch, was die Transformation vor Ort angeht. Da stehe ich in der ersten Reihe, Ihnen dafür zu loben. Aber das hieß ja, dass wir mehr Geld ausgeben müssen. Das heißt, dass wir mehr dort investieren müssen. Das ist ehrlicher als der Versuch, die Zahl der Überstunden bei der Bundespolizei durch das Rumstehen an der Grenze zu erhöhen, die, wie gesagt, an der Zahl der Anträge, der Zahl der Zuwanderer nichts ändert.
Aber Herr Trittin, wenn ich da ganz kurz hinzufügen darf, auch mit mehr Integrationskursen. Sie müssen schon anerkennen, dass tatsächlich eine Kapazitätsgrenze erreicht ist. Wenn Menschen Monate, Jahre nicht aus der Turnhalle rauskommen, weil vor Ort einfach keine Unterbringung, keine dezentrale Unterbringung, keine Wohnungen zur Verfügung sind, kann Integration nicht gelingen. Und das hängt ganz mittelbar mit der Frage zusammen, wer darf kommen, wer darf bleiben. Und im Moment kommen auch ganz viele Menschen, die Ukrainer da jetzt ausgenommen, die gar nicht schutzberechtigt sind. Und da brauchen wir Antworten drauf. Und Sie haben jetzt ganz viele Punkte genannt, die ich
auch... Wenn Anfang der 90er wären, würde ich Ihnen vielleicht sogar zustimmen. Aber damals hatten wir zum Teil Anerkennungsquoten von 8%. Wir haben heute eine Situation, dass von den Hauptgruppen, die hierher kommen, wir Anerkennungsquote zwischen 75% und 84% haben.
Jetzt haben Sie sich das aber sehr, sehr tricky ausgedacht.
Ich rede von den großen Herkunftsländern sind wir genau an dieser Geschichte. Und deswegen bin ich so beharrlich, dass ich sage, dass es nichts ändert an der Zahl der Menschen, die hierher kommt. Und im Übrigen, es ändert auch nichts an der Wohnungssituation und an der Wohnungsnot, wenn ich, wie es die Union ja vorgeschlagen hat, sage, ich kehre mal zu dem alten Rezept zurück, alle müssen in Sammelunterkünfte, da müssen sie bleiben und dann kriegen sie nur noch einen Gutschein. Das ändert an der Zahl nichts, ändert auch an der Wohnungsnot nichts, nur dass ich das Schild dann an der Turnhalle ersetze, das ist dann nicht mehr Notunterkunft, sondern Sammelunterkunft. Aber an der Zahl ändert das nicht. Das heißt, wir haben es erneut mit einem solchen Mechanismus zu tun, dass ich anstatt mich dem Problem zu widmen, tatsächlich eine Scheinhandlung mache und somit Handlung simuliere. Und dann bin ich verwundert, dass das, was ich versprochen habe, nämlich, dass die Zahlen zurückgehen werden, nicht eintritt und die Menschen dann frustriert sind.
Naja, Frau Güller, also, ich muss das eine oder andere schon noch mal einordnen. Also mit tricky meine ich, sich die Anerkennungsquote derjenigen anzuschauen oder denjenigen, die aus Hauptherkunftsländern ankommen, ist tricky, weil wir müssen uns die Gesamtanerkennungsquote von denjenigen anschauen, die, also von allen, die kommen. Und da liegen wir gerade bei 50%. Das heißt, von denjenigen, die nach Deutschland kommen, und wissen Sie, den Oberbürgermeister vor Ort interessiert das eigentlich fast wenig, woher jemand kommt. Er muss alle irgendwie unterbringen. Wenn aber nur 50% tatsächlich eine Schutzquote quasi erfüllen und die anderen 50 nicht, natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir die anderen 50 erst gar nicht ins Land klassen. Das klingt hart, das ist mir bewusst. Aber ich glaube, wir müssen uns genauso bewusst sein.
Und Herr Trittin hat gerade gesagt, keine Maßnahme gehört, wie man die verhindern kann.
Nicht ins Land lassen. Herr Trittin, Sie haben gerade zu allen Maßnahmen gesagt, funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir uns dann Dänemark anschauen. Da hat das sehr, sehr gut funktioniert, auch die Rechtspopulisten runterzudrücken.
Ja, dann reden Sie mal damit.
Dann lassen Sie uns nach Frankreich schauen, was die gerade machen. Die haben komplett ihre Grenze gerade unter Kontrolle. Also alle Länder um uns herum machen diese Maßnahmen und wir sind die Einzigen, die noch stehen und sagen, funktioniert alles nicht.
Anscheinend schon. Ich würde mal vorschlagen, dass Sie Österreich dazu überreden, die Rolle zu übernehmen, die wir gegenüber Dänemark übernehmen. Dänemark kann das nur. Weil sie sozusagen einen großen Nachbarn wie Deutschland an dieser Stelle haben. Wenn Dänemark da liegen würde, wo heute Italien liegt, und Sie werden mir nachsehen, dass ich für Frau Meloni keine politische Sympathie habe. Aber ich zitiere sie nur mal. Sie wollte die Zahl der Flüchtenden drastisch reduzieren durch ein taffes Grenzregiment. Und was ist passiert? In ihrer Amtszeit haben sich die Zahlen verdoppelt. Nochmal, ich bin ja dafür, dass wir wirklich genau hingucken und dass wir da gucken, wo wir jemand unberechtigt ist, habe ich mich noch nie dagegen abgegeben. Ich war selber für Abschiebungen mitverantwortlich. Das ist nicht mein persönliches Problem. Aber ich kriege ein politisches Problem im gesellschaftlichen Diskurs, wenn ich den Menschen immer erzähle, das machen wir jetzt und dann wird es weniger. Das stimmt nicht. Und da habe ich leider 30 Jahre Geschichte hinter mir.
Mhm. Frau Güller, geht es um die Grenzen vor allen Dingen oder geht es hier auch um Pull-Faktoren, die wir benennen müssen und die man gegebenenfalls auch verändern.
Natürlich, eins hat ja gerade Herr Trittin schon angesprochen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass jede Idee, die eingebracht wird, gleich als das funktioniert eh alles nicht. Das hat Lenz Faeser Anfang der Woche, letzte Woche, zu den Grenzkontrollen gesagt, um es am Ende der Woche anzukündigen, dass das gerade in Auftrag gegeben ist, geprüft wird sozusagen. Also und ich glaube, das ist der Punkt, was viele Menschen verunsichert. Wir müssen, glaube ich, einfach mal mit ein paar Maßnahmen beginnen, um dann auch zu gucken, okay, das hat gewirkt oder das nicht. Den Menschen direkt.
Nennen Sie mal ein paar konkrete
Maßnahmen. So, Sie haben gerade von Pull-Faktoren gesprochen. Machen wir uns nichts vor. Auch das Thema Sozialleistungen in Deutschland ist für viele Menschen der Grund, warum sie sich Deutschland aussuchen. Ich weiß, Herr Trittin wird jetzt vielleicht sagen, es hat auch mit den Communities, die im Land sind, zu tun. Das stimmt, das ist richtig. Da wäre aber für die arabische Community vor allem Frankreich das Hauptherkunftsland. Vor allem, weil in Frankreich viel Arabisch gesprochen wird. Es ist aber überwiegend Deutschland. Es muss etwas mit den Sozialleistungen zu tun haben. Und dass jetzt ein Bundesland, in dem Falle Bayern, sich hinstellt und sagt, wir versuchen es jetzt mal mit einer Sachkarte, also mit einer Gutscheinkarte sozusagen, um also Lebensmittel, kein Bargeld mehr, ist ein, meines Erachtens...
Das heißt ja nicht versuchen, das haben wir vor 20 Jahren schon gemacht. Das ist alles schon mal durchprobiert worden. Und das Ergebnis ist gewesen...
Vor 20 Jahren hatten wir andere Zahlen und seit...
Nein, entschuldigen Sie, als ich verantwortlicher Minister in Niedersachsen war, hatten wir Zuwanderungszahlen von Flüchtlingen, 450.000 im Jahr, von Aussiedlern 250.000, kamen noch ungefähr 15.000 jüdische Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion zu. Also es waren Zahlen, die lassen sich von heute durchaus vergleichen, um es mal freundlich zu sagen. Damals ist das alles probiert worden mit Sachleistung, hat immer ein halbes Jahr gedauert. Dann haben alle enerviert aufgegeben, weil es ein unglaublicher bürokratischer Quatsch ist, weil es viel Geld kostet und weil am Ende der berühmte Pull-Faktor, der was von niemandem nachweisbar war. Und das hat einen einfachen Grund. Wenn Sie in einer Situation wie in Syrien und so leben, dann lassen Sie sich nicht von Sachleistungen abschrecken. Sie fliehen nämlich vor Tod, Folter und Verfolgung. Und weil das so ist, reden Sie jetzt darüber, wie man die Verteilung innerhalb Europas anders organisieren kann. Ja, da bin ich ja sehr für. Da sind wir mit dem Versuch gemacht, mit GEAS einen ganz schönen Schritt weiterzugehen.
Aber das blockieren Sie doch gerade im Europaparlament.
Die Grünen blockieren das gerade im Europaparlament. Der Rat der Europäischen Gemeinschaft wird mit Zustimmung der Bundesregierung im Rat genau dieses beschließen. Und übrigens, die Grünen im Europäischen Parlament streiten für eine europäische Verteilung. Sie kritisieren an GEAS, dass es nicht hinreichend verbindlich ist. Nicht von wegen, weil sie gegen eine Verteilung an dieser Stelle sind. Das sind alles Schritte, die vernünftig sind. Aber der Versuch zu behaupten, weil ich in Deutschland oder in Bayern nur noch eine Karte kriege und kein Cash, kommen weniger Flüchtlinge, das ist nun wirklich
Tempi. Nichtsdestotrotz ist unter den Zielländern Deutschland am attraktivsten. 50%
ja, das der hat Flüchtlinge etwas damit zu tun. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass wir das ökonomisch eines der stärkeren Länder in der Europäischen Union sind, auch wenn die Opposition pflichtgemäß das bestreitet? Vom Bruttosozialprodukt pro Kopf ist das so. Und das ist einer der Gründe, warum wir attraktiv sind. Das ist ja der Grund, warum wir hier an dieser Stelle gesagt haben, wir wollen da keinen Marktmechanismus, wir wollen eine europäische Verteilorganisation. Da müssen Sie aber eine Mehrheit für kriegen. Und da gibt es Länder, die haben ja nicht ganz so großes Bruttosozialprodukt pro Kopf, die sind da sehr sperrig. Deswegen ist man zu dem Kompromiss gekommen, dass man das versucht, freiwillig zu organisieren.
Das ist aber ja Dänemark nicht so, zum Beispiel hat ja ein entsprechend hohes Pro-Kopf-Einkommen.
Dänemark hat ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen, aber nochmal, die freuen sich sehr, dass wir an ihrer Grenze sind.
Frankreich genauso. Frankreich ist der europäische Staat, was nach Deutschland die größte Wirtschaftsstärke mitbringt. Und da kriegen nur anerkannte Asylbewerber Sozialleistungen. Also insofern muss man da wirklich, glaube ich, auch mal das Gesamtbild sehen. Und die Grünen blockieren das GEAS im Europäischen Parlament, vor allem aufgrund der Krisenverordnung, weil sie nicht möchten, dass Menschen lange in diesen Ankunftszentren festgehalten werden. Das ist aber ein wesentlicher Teil dieser Verordnung, dieser Vereinbarung.
Da müssen Sie doch den Grünen dankbar sein.
Und gerade die Auslegung von Annalena Baerbock war schon sehr exklusiv.
Nein, da müssen Sie eigentlich den Grünen dankbar sein, auch der Bundesregierung, weil die Krisenverordnung, was ist die Krisenverordnung? Die Krisenverordnung ist die Ermächtigung, alle Regeln, die in GEAS sind, auszusetzen und weiter durchzuwinken. Die Krisenverordnung ist der sicherste Weg, unsere Kommunen in diesem Lande massiv zu überlasten. Das ist nicht mehr Ordnung, das ist mehr Chaos, weil alle Standards ausgesetzt werden. Und deswegen ist
Die Krisenverordnung, die Konterkarierung von dem, was GEAS will, und der macht den Fortschritt, den es damit gibt, zunichte.
Sag ja, das ist eine ganz eigenwillige Interpretation. Nee,
das ist eine einfache Wiedergabe des Textes.
Die Krisenverordnung regelt unter anderem, dass Menschen, die in diesen Außengrenzen in den Ankunftszentren ankommen, länger dort festgehalten werden können, weil ihr Antrag beispielsweise länger dauert. Und genau das ist der entscheidende Grund, wieso die Grünen damit im Europäischen Parlament ein Problem haben. Egal, wie man es gerade versucht, von grüner Seite, welches Narrativ man hier versucht
aufzuziehen. Was wird da passieren? Die Länder Italien, Griechenland und Spanien werden überlastet sein. Was werden sie tun? Werden die Leute da nicht handeln, die werden die einfach laufen lassen. Und genauso haben wir das die ganze Zeit gemacht. Und das ist der Unterschied.
Das ist eine Interpretation von Ihnen, ich sage es ja gerade.
Sehen Sie, ich beobachte und begleite diese Flüchtlingspolitik schon ziemlich lange. Ein Teil des Problems, was wir in Deutschland haben, hat damit zu tun, dass die Regeln, die es jetzt schon gibt, von den Hauptherkunftsländern nicht beachtet werden. GEAS war der Versuch, diese Regeln wieder instand zu setzen. Einem schwierigen Kompromiss, der auch meiner Partei viel zugemutet hat. Und jetzt kommt die Krisenverordnung und sagt, das hebeln wir alles wieder aus. Ist nicht klug, ist nicht im Interesse unserer Kommunen, ist nicht im Interesse derjenigen Eltern, die ihre Kinder in der Turnhalle haben wollen, dass Italien, Spanien und Griechenland wieder zur Politik des Durchwinkens übergehen, was sie heute gemacht haben.
Die Alternative ist, dass wir gar nichts haben, Herr Frittin. Und das ist noch weniger im Interesse.
Nein, die Alternative ist das, was wir mit GEAS verabschiedet haben, nämlich, dass es definierte Standards gibt, dass es Zeiten gibt, in denen Anträge verarbeitet werden müssen und das dann im Zweifelsfall auch europaweit verteilt wird. Das ist auch das Angebot an die Hauptherkünfte. Das ist die Alternative zu der Politik. Ich habe Notstand, jetzt winken mich die Leute wieder durch. Dann landen die in Deutschland, das stimmt.
Dann landen sie in Deutschland, aber zum Beispiel Dänemark sagt, Lampedusa-Flüchtlinge nehmen wir erst gar nicht.
Frankreich genauso.
Also, muss Deutschland das auch tun?
Gut, wir nehmen ja im Moment keine auf, tatsächlich aus Lampedusa, auch wenn es eine temporäre Entscheidung ist, wie die Bundesinnenministerin sagt. Aber nochmal, im Moment ist es richtig. Wir können nicht noch mehr Menschen aufnehmen. Und meine, Herr Trittin, Sie kennen meine Position 2015, 2016, aber wir haben mittlerweile wirklich einen Punkt erreicht, wo Kommunen auf dem Zahnfleisch gehen und wo genau das, all das, worüber Sie gesprochen haben, das Thema Integration komplett unter der aktuellen Situation leidet, was einfach, nehmen Sie es Nebeneffekt, was auch immer, eben auch den Effekt mit sich bringt, dass der rechte Rand gestärkt wird. Das macht mir Sorge und deshalb brauchen wir Antworten darauf und da bei jeder Idee zu sagen, haben wir vor 20 Jahren schon gemacht, hat nicht funktioniert. Funktioniert nicht, ist nur Symbolpolitik. Ich glaube tatsächlich, dass wir so nicht weiterkommen. Wir müssen vielleicht wirklich das eine oder andere einfach mal machen. Und dazu gehört eben, da gehe ich nochmal einen Schritt zurück, auch das Thema Sachleistungen nochmal auf die Tagesordnung zu setzen. Vor 20 Jahren mag das eine andere Erfahrung gewesen sein. Lassen Sie uns doch einfach nochmal versuchen, was spricht aktuell dagegen? Sie sagen Bürokratie, aber im Moment sagen alle Kommunalen,
es ist teurer und es beschränkt nicht ab. Das heißt, das Hauptproblem
bin mir da nicht sicher.
Würde ich Ihnen widersprechen, ist einfach wieder nicht worden.
Nichtsdestotrotz muss ich da kurz eingreifen, weil wir quasi am Ende der Sendung sind, Herr Trittin. Wenn wir all diese Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, von Pull-Faktoren angefangen über Grenzkontrollen, über Rückführungen etc. etc., wenn man sich anschaut, wie die Situation zurzeit ist, glauben Sie, dass das Asylrecht, so wie es jetzt ist, auf lange Sicht oder mittlere Sicht zu verteidigen ist und zu erhalten ist?
Das ist eine Frage, die sich diese Gesellschaft stellt. Es ist übrigens nicht das Asylrecht, das gibt es faktisch seit 1993 nicht mehr, weil die sagt ja, jeder, der über einen Nachbarstaat kommt, der halbwegs demokratisch ist, muss das Asylrecht da in Kauf nehmen, nicht mehr in Deutschland. Das ist 1993 beschlossen worden. Übrigens parallel zu den Brandanschlägen von Solingen und Hoyerswerda. Und das ist die damalige Entwicklung gewesen. Ich würde auch gar nicht so viel von Pull-Faktoren reden.
Es war allerdings nicht die politische Entscheidung Solingen und Hoyerswerda, sondern insgesamt die Stimmung aufgrund der hohen Zahlen. Das würde ich wirklich noch mal differenzieren wollen, Herr Trittin. Und nicht
würde,
so in
finde,
diesem Zusammenhang.
Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt wieder neu in die Diskussion einsteigen.
Ich würde die 93 jetzt so verklären, wie Sie es tun.
Ich verkläre
zu diesem, überhaupt nichts. Zu diesen Tatsachen, die 93 auch stattgefunden haben, bei diese mitzunennen, weil das ein Problem für uns als Gesellschaft ist und auch gewesen ist damals. Und deswegen sage ich nochmal, ich finde nicht, dass wir den Menschen etwas Falsches erzählen sollen. Das ist meine ganz einfache Botschaft. Und die ganz einfache Botschaft ist, es spielt weniger die Rolle, was Pull-Faktoren sind, sondern
was Push-Faktoren sind. Die Flüchtlingsursachen, die Fluchtursachen wachsen in der Welt. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir in Europa mit diesem Problem anders und verantwortlicher umgehen bei hohen Zahlen. Dazu zählt, dass man dazu kommt, zu einem europäischen Verteilsystem zu kommen. Mhm. Dazu zählt, dass man versucht, Menschen, die an dieser Stelle unberechtigt da sind, ja auch wieder hinausbekommt. Aber ich sage nochmal, das Versprechen, dass uns das Problem oder die Probleme, die aus der Migration und Flucht erwachsen, sehr schnell verlassen wird, dieses Versprechen sollte man als verantwortliche Politikerin oder Politiker den Menschen nicht machen.
Das war jetzt leider keine kurze Antwort. Frau Kühler, auch an Sorry. Sie die Schlussfrage. Stichwort ist Asylrecht. Kann es so bleiben, wie es ist? Oder wird man nicht zuletzt auch vom Populismus und den Situationen vor Ort dazu getrieben, da noch mal ganz anders ranzugehen?
Ich glaube, wir werden das ein oder andere ändern müssen. Ich habe es gerade gesagt, ich möchte es noch mal sagen. Das Asylrecht ist im Moment das Recht des Stärkeren. Deshalb werden wir uns das noch mal genauer anschauen müssen. Und ich würde mir wünschen, dass nochmal die Demokraten sich wirklich hier zusammentun und an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Wird nur schwer, wenn jede Idee direkt als unwirksam abgetan wird. Vielleicht müssen wir das ein oder andere einfach mal testen. Ist ja gut, wenn Sie am Ende recht bekommen. Vielleicht kann man Sie aber auch davon überzeugen, dass es eben heute doch wirkt, anders als vor 20 Jahren. Also insofern brauchen wir da gemeinsame Lösungen. Das ist zumindest das, was ich mir wünschen würde. Für dieses Land und für dieses Thema.
Jedenfalls hilft eine Veränderung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention, wenn sie denn in 15 Jahren vielleicht mal beschlossen ist, den Kommunen in Deutschland zurzeit überhaupt nicht.
Müssen wir schnell über nationale Maßnahmen nachdenken.
In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für die sehr angeregte Diskussion. Ich denke mal, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Wir bedanken uns bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Sie sehen morgen Abend um 22.15 Uhr die Phoenix-Runde an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.